Deutschlandfunk. Länderzeit.
Zur Länderzeit begrüßt sich Jürgen Wiebeke, heute zu Gast und zwar zum ersten Mal an dem Ort aufgewacht, um den es auch in dieser Sendung gehen soll, denn wir melden uns aus Oldenburg in Niedersachsen, aus einem Inklusionshotel, aus der Villa Stern. Und Inklusion heißt hier in Zahlen, 6 Menschen mit Behinderungen arbeiten mit 6 anderen Menschen zusammen, machen also Frühstück, machen die Betten, betreiben ein Café. Und sie werden auch, und das ist das, die große Ausnahme, wie wir hören werden, sie werden auch normal bezahlt. Es handelt sich um Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ein guter Ort also, um über 10 Jahre Inklusion in Deutschland zu sprechen. Und wir stellen die Frage, ob ein Umdenkprozess gelungen ist. Wo sind die Gelingensgeschichten und wo hakt es? Falls Sie dazu Erfahrungen haben, eigene Anmerkungen, dann melden Sie sich bitte, damit wir das nachher in dieser Sendung aufgreifen können. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons ist 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter länderzeit@deutschlandfunk.de. So, und jetzt mitten hinein in den Hotelalltag. Bettina Köster ist beim Housekeeping.
Genau, ich bin in dem Zimmer Oskar, denn die Zimmer hier in der Villa Stern sind alle nach unterschiedlichen berühmten Personen genannt. Oscar heißt Oscar Wilde, gewidmet dieses Zimmer. Das ist sehr schön historisch eingerichtet mit einer Garderobe aus der Jahrhundertwende, also dem letzten Jahrhundert. Ein antiker Tisch steht hier mit einem gemütlichen Sessel davor und ein Überseekoffer steht in der Ecke. Hier erinnert also alles ein bisschen an die Jahrhundertwende. Und Hanna Buss ist hier, weil sie die Zimmer jetzt fertig macht. Hier haben einige in diesem Flur hier übernachtet und sie fangen hier in Zimmer 1 an. Was ist denn jetzt Ihre Aufgabe? Was machen Sie?
Ich reinige jetzt das Zimmer, beziehe die Betten ab, mache das Zimmer so, dass der nächste Gast ins Zimmer kommen kann.
Wie lange arbeiten Sie schon hier, Frau Buss?
Seit September 2017.
Und wie war das für Sie, diesen Job hier zu bekommen?
Es war schwierig, oder was heißt schwierig, aber ich habe die letzte Stelle oder bekommen und ja, bin hier glücklich.
Sie haben mir vorab erzählt, dass Sie eine Bewerbung geschrieben haben, die war aber irgendwie untergegangen, ne?
Ja.
Und was haben Sie dann gemacht?
Ich bin zu Frau Unruh gegangen, habe sie drauf angesprochen auf die Bewerbung und habe dann noch eine zweite hingeschickt und dann hat es geklappt.
Die Frau Unruh ist die Geschäftsführerin hier, ne? Und das heißt, Sie haben richtig persönlichen Einsatz gezeigt, ne? Um hier auch die Stelle zu bekommen.
Ja.
Was haben Sie denn vorher gemacht, Frau Buss?
Ich habe eine Ausbildung als Fachpraktikerin für Hauswirtschaft im Berufsbildungswerk in Bremen gemacht.
Und jetzt müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Sie haben ja Einschränkungen. Ja. Welche sind das denn genau?
Ich habe eine Lernschwäche und das ist entstanden durch einen Fieberkrampf.
Und das heißt, wo ist die jetzt im Alltag für Sie? Also wo behindert Sie das im Alltag?
Ich bin einfach nur lerne langsamer als andere Leute. Ich brauche mehr Zeit dafür.
Und hier kommen Sie aber mit der Zeit gut aus?
Ja, hier komme ich mit der Zeit sehr gut aus.
Das heißt, wie lange brauchen Sie für so ein Zimmer ungefähr?
35 Minuten.
Und haben Sie dafür ein Training hier intern bekommen?
Ich habe Schulung mitgemacht.
Und danach werden Sie dann, wenn Sie so ein Zimmer dann ordentlich gemacht haben, Betten bezogen, Bad sauber gemacht, wird das dann kontrolliert nochmal?
Das wird kontrolliert von derjenigen, der an dem Tag an der Rezeption Dienst hat.
Was wissen Sie eigentlich über Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen Sie vorher zusammen waren? Haben die auch alle eine gute Stelle bekommen?
Nur ein Drittel davon hat einen festen Job jetzt noch.
Und die anderen, was machen die?
Sind arbeitslos.
Okay, so haben wir also erstmal so einen kleinen Einblick von Frau Buss hier bekommen in ihren Arbeitsbereich und damit dann zurück zu Jürgen Wiebeke ins Café.
Genau, und dann wollen wir mal die Hotelchefin als Erste zu Wort kommen lassen, Lara Jansen. Denn seitdem wir hier wohnen, geht mir die Frage durch den Kopf, Frau Jansen, wollen Sie eigentlich ein normales Hotel sein oder ein besonderes?
Ein bisschen was von beiden vielleicht. Also wir wollen natürlich den ganz normalen Hotelstandard halten. Also das ist die Anforderung an uns. Aber natürlich wollen wir auch darüber hinaus einfach besser sein als andere. Und das ist das Besondere, was wir uns wünschen.
Gut, das würden jetzt alle anderen Hotels auf dem Markt wahrscheinlich auch sagen. Aber dieses Bessersein heißt in Ihrem Fall, Sie müssen ja, wir haben ja jetzt das schöne Beispiel gehört, Sie müssen immer auch irgendwie klarkommen mit der Tatsache, dass manche Menschen ja zum Beispiel mehr Zeit brauchen.
Das ist richtig. Das planen wir vorab schon ein bisschen ein. Wir gucken natürlich immer, dass überall genug Hilfe da ist, dass wir auch Hilfestellung leisten. Es ist natürlich auch so ein bisschen die Anforderung an uns selber, unsere Mitarbeiter jeden Tag zu fördern.
Sie haben mir irgendwann in diesen beiden Tagen erzählt, Sie könnten ein ganzes Buch schreiben mit Geschichten, die man hier in diesem Hotel erlebt. Und das sind natürlich lauter Geschichten, die davon handeln, dass man mit Behinderungen irgendwie klarkommen muss. Erzählen Sie mal eine.
Naja, zum Beispiel, ich sag mal, die Früchte ist mit. Da habe ich die Zimmer kontrolliert und dann lag im Badezimmer noch eine benutzte Seife auf der Seifenablage. Dann habe ich darum gebeten, diese Seife bitte ja, auszutauschen und die Fläche nochmal sauber zu machen. Und im nächsten Moment bin ich dann ins Zimmer, wie wir ja gerade schon gehört haben, kontrollieren wir die auch immer, wollte das Zimmer kontrollieren, schaue in die Toilette und dann war die Seife in der Toilette, weil der Mülleimer war ja auch schon gereinigt und somit konnte die Seife ja nicht mehr in den Mülleimer. Das sind natürlich immer so Kleinigkeiten, die uns dann einfach auch begleiten und den Alltag auch ein bisschen verschönern, ehrlich gesagt. Also es ist auch schön.
Ja, ich merke auch schon, Gelassenheit, Humor, das sind schon mal gute Tugenden, um mit sowas klarzukommen, ne?
Ja, richtig. Also das braucht man hier auch. Wenn man hier wirklich, ich sag mal, einen strikten, starren Plan verfolgen möchte, dann ist man hier nicht ganz richtig.
Auch interessant, nicht jeder, der hier arbeitet, kann auch wirklich gut lesen und schreiben.
Genau, das ist richtig. Also wir hatten zum Beispiel im Housekeeping eine Dame, die war gehörlos und konnte auch nicht sprechen, also taubstumm. Und ja, für die haben wir natürlich den Ablauf dann bildlich dargestellt. Das heißt, wir haben, ich glaube, 48 Bilder gemacht, wo wir wirklich jeden einzelnen Ablauf einmal darstellen. Und ja, wo sie dann auf den Bildern sehen kann, was ist mein nächster Schritt, was muss ich jetzt machen?
Also das als erste Idee von diesem Hotel. Und jetzt müssen wir sagen, das Hotel ist Teil, ja, von was genau, Frau Unruh? Sie sind Geschäftsführerin und die Mutter über dem Ganzen nennt sich Baumhaus. Was ist Baumhaus?
Ja, Baumhaus ist eine Einrichtung, die mehrere GmbHs hat. Wir haben 4 Gesellschaften, Baumhaus Werkstatt, Wohnheim, Inklusion und ambulante Dienste. Diese Gesellschaften sind entstanden durch einen Elternverein, der vor 14 Jahren schon gegründet worden ist. Und das Hotel befindet sich in der Gesellschaft Inklusion. Das ist jetzt die Gesellschaft, in der wir Inklusionsbetriebe aufbauen wollen.
Wir müssen, glaube ich, mal klären, Inklusion und Integration ist nicht das Gleiche.
Ja, das stimmt. Also wenn wir Schulklassen haben und Führungen machen und die Kinder mich fragen, was ist eigentlich der Unterschied, das finde ich sehr spannend, dass Kinder das auch schon fragen, das ist ein gutes Zeichen, dann sage ich immer, Inklusion ist wie eine Tüte Haribo. Da ist alles gemischt von Anfang an zusammen drin. Es gibt rote, es gibt weiße, es gibt Gummibärchen, es gibt Fledermäuse, es gibt diese Himbeertrauben. Also alles zusammengemischt in einer Tüte und alle dürfen da zugehören in dieser Tüte, weil es geht bei Inklusion immer um Zugehörigkeit. Das ist ja das ganz existenzielle Bedürfnis von Menschen, dazuzugehören.
Und was wäre dann Integration?
Integration, sage ich, wäre dann ungefähr so, wenn die ganzen blauen oder sagen wir roten Gummibärchen aus der Tüte rausgenommen werden und nach wieder in die Tüte eingefügt werden. Also das ist dann Integration.
Mhm. Jetzt haben wir ein schönes Bild, den Hersteller vergessen wir.
Ja, genau.
Und dann ist aber meine nächste Frage gleich, dieses Verhältnis 6 mit, 6 ohne Behinderungen, ist das ein Proporz, der sich bewährt hat oder ist das Zufall? Könnte es genauso gut 4:8 sein?
Ja, es gibt ja auch so gesetzliche Bestimmungen. Das hat auch was zu tun mit steuerrechtlichen Fragen. Also was ist ein Inklusionsbetrieb? Und da gibt es eben Quoten, wie viele Menschen mit Behinderung auch dort arbeiten müssen. Das ist jetzt bei uns so gewesen, dass wir einfach unglaublich viele Bewerbungen hatten. 50 Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, die hier gerne arbeiten wollten. Wir wollten eigentlich erst nicht so viele Plätze schaffen, aber wir hatten so viele Bewerbungen, dass wir dann 6 Plätze geschaffen haben und jetzt 6 Menschen ohne Behinderung hier arbeiten. Also wir haben wirklich richtig gutes Verhältnis von von einer Mischung sozusagen.
Ich bin in Gedanken noch bei der Frage, die ich auch an Frau Jansen, die Hotelchefin, gestellt habe. Normales Hotel in Anführungsstrichen ist ja sowieso dann auch ein schwieriger Begriff in unserem Kontext, was eigentlich normal ist. Oder eben eines, was besonders sein will. Was wir schon mal festhalten können, allein mit Blick auf die Wände, hier hängen nämlich große Schwarz-Weiß-Bilder mit Menschen oder zum Beispiel der junge Mann dort. Ihm sieht man an, dass er ein Down-Syndrom hat. Also wir halten schon mal fest, versteckt wird hier nichts.
Nee, das ist auch so, wir wollen nichts verstecken, aber wir wollen es auch nicht auf dem Silbertablett servieren. Also die Menschen, die herkommen, sollen hier nicht herkommen, weil hier behinderte Menschen arbeiten. Das soll es auch nicht sein. Sie sollen herkommen, weil wir eine hohe Qualität organisieren wollen und weil wir einen Ort schaffen wollen, an dem Menschen sich wohlfühlen. Weil das ist was ganz Banales, aber sehr Wichtiges. Inklusion kann nur da stattfinden, wo es schön ist. Weil da kommen Menschen hin, wo es schön ist. Und deswegen war es auch unsere Idee, wir wollen einen schönen Ort schaffen, an dem Menschen auch herkommen.
Ja, nur dass man die Konstruktion, wir wollen nicht jetzt in die Einzelheiten ihrer vielen GmbHs eindringen, das ist was für BWLer. Nur dass man aber versteht, Baumhaus ist nicht allein dieses Hotel, sondern gleich nebenan, und wir werden das im Laufe der Sendung auch noch genauer kennenlernen, gibt es Werkstätten, gibt es Wohnheimplätze. Mein erster Gedanke war, das ist jetzt hier mitten in Oldenburg eigentlich ein Dorf.
Ja, genau. Wir haben eigentlich ein kleines Dorf mitten in Oldenburg geschaffen. Das war das ehemalige Fabrikgelände der Firma Balsen, die weggezogen sind. Und wir waren sehr glücklich damals, dass wir dieses Grundstück kriegen konnten, weil das ist ja auch unser Anliegen, dass wir mitten in der Gesellschaft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung anbieten wollen. Das ist eigentlich die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention. Also das Hotel hier ist sozusagen die total konkrete Umsetzung auch davon. Und die Werkstätten, die wir als erstes gegründet haben, bieten eben viele Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich an, in den Bereichen, wo es auch viele soziale Interaktionen und Begegnungen gibt. Das finden wir wichtig.
Ja, das muss man, glaube ich, nochmal genauer verstehen. Sie könnten ja sehr verschiedene Betriebe eröffnen, wenn Sie wollen, dass es auch ein paar Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt gibt. Warum ausgerechnet Hotel?
Ja, weil eben erstmal gibt es ja auch schon viele Inklusionshotels in Deutschland, also ungefähr 35 jetzt. So ein bisschen sind wir natürlich, haben wir auch geguckt, was gibt es schon, was können wir auch Gutes machen. Und das Hotel bietet eben ganz viel soziale Begegnungen an. Also Menschen kommen hierher, Menschen werden angesprochen, unsere Mitarbeiter werden gesehen. Das geht ja auch darum, gesehen zu werden. Und die Gäste, die hier wieder weggehen, die sagen, das sind sozusagen die Botschafter. Hier in Oldenburg findet wirklich gelebte Inklusion statt. Deswegen finde ich das so wichtig.
So, Frau Noske, jetzt gucken wir noch mal gemeinsam auf dieses schöne Bild an der Wand, denn es handelt sich um Ihren Sohn. Ich darf das mal beschreiben, schwarz-weiß. Er hat eine Fliege an, er hat eine schicke schwarze Weste an. Ich hatte schon gesagt, dass er das Down-Syndrom hat, ist unübersehbar. Und er trägt ein silbernes Tablett mit 2 Tassen Kaffee. Und er sieht einfach nur gut aus.
Dankeschön, das sage ich jetzt erstmal vorweg, ja.
Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie dieses Foto Ihres Sohnes sehen?
Ja, da bin ich natürlich sehr stolz, dass er hier an der Wand hängt sozusagen. Also es ist schon ein tolles Gefühl für uns Eltern.
Können Sie dieses Foto mal in Verbindung bringen mit wahrscheinlich vielen Jahren der Sorge um seine Zukunft?
Ja, natürlich haben wir die auch gehabt, wohl behütet zu Hause. Und dann kommt das Ende der Schulzeit und man überlegt, wie geht es jetzt weiter? Gibt es vielleicht auch noch etwas anderes als das, was es vorher gab? Ja, und dadurch haben wir uns mit einigen Eltern zusammengeschlossen, um zu überlegen, was können wir machen für unsere bald schulentlassenen Kinder.
Genau, und das müssen wir noch mal verstehen. Deswegen sind Sie auch so eine gute Zeugin, wenn man heute über 10 Jahre Inklusionsprozess sprechen möchte, weil nämlich Sie als Elterninitiative begonnen haben. Sie waren eine der Gründungsmütter, wenn man das mal so sagen darf. Und das ist ja auch ungefähr 10 Jahre her.
Ja, das ist sogar schon 14 Jahre her. Da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt. Wir sind Eltern aus dem Schulzweig der Waldorfschule hier. Also unsere Kinder sind dort zur Schule gegangen. Ja, und dann haben wir 2005 diesen Verein gegründet, nach vielem Hin und Her. Das ist ja auch ein großer Schritt. Wir alle kommen nicht aus diesem Bereich und mussten uns da erstmal reinfinden. Und dann hat das alles seinen Weg genommen. Dann hat es uns fast überrollt. So schnell ging das dann alles.
Was hat Sie überrollt?
Ja, dass wir dann praktisch 2 Jahre später schon die Werkstatt und das Wohnheim hier eröffnen konnten. Natürlich mit viel Hilfe. Das war schon sehr schnell.
Gut, aber wir müssen ja uns die Situation vorstellen, dass Sie das alles selber als Elterninitiative auf den Weg bringen mussten, heißt ja, es gab nichts oder nur das Falsche. Was war für Sie die Ausgangslage?
Vielleicht, dass wir eigentlich versuchen wollten, was Neues zu schaffen, was es noch nicht gibt hier in Oldenburg. Und ja, das hat sich eigentlich so Schritt für Schritt ergeben, eigentlich aus diesem Elternkreis der Waldorfschule, dass wir sagen, vielleicht können wir in diesem Sinne was Neues schaffen, wo auch viele andere von profitieren können.
Gut, und jetzt versuchen wir uns mal vorzustellen, Sie hätten damals die Hände in den Schoß gelegt, Sie hätten einfach geschaut, was aus Ihrem Sohn wird. Es hätte dieses Hotel nicht gegeben und auch nicht die anderen Initiativen hier um die Ecke rum. Was wäre denn dann mit Ihrem Sohn heute? Erstmal müssen wir wissen, wie alt er ist.
Er ist jetzt 30 geworden, hatte eine Riesenfeier. Das war ganz wichtig für ihn. Und was wäre aus ihm geworden? Er wäre sicherlich in die gemeinnützigen Werkstätten gegangen, was bestimmt für ihn auch okay gewesen wäre. Nur wir hätten natürlich viel verpasst, weil wir haben ja sehr viel erlebt in der Zeit, viel positiven Zuspruch bekommen. Und das ist schon auch ja eine Lebensaufgabe, die wir da bewältigt haben.
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, Sie sagen das mit norddeutscher Zurückhaltung und dahinter steckt, ich weiß noch nicht so genau, entweder ganz viel Stolz oder eben auch, dass Sie jetzt nicht sagen, was das für ein Kraftakt war.
Das war natürlich ein Kraftakt und es gab auch Zeiten, wo wir dachten, das ist nicht zu bewältigen, aber immer wieder kamen die guten Zeiten hinzu und irgendwann haben wir auch das ganze Konstrukt geändert, weil das in ehrenamtlicher Arbeit ja gar nicht zu bewältigen ist, das geht gar nicht. Ja, und so ist nach und nach eine neue Struktur entstanden und wir konnten uns so ein bisschen zurücknehmen.
Mhm. Ja, jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Multop. Sie haben das wahrscheinlich mit großem Interesse gehört, was Frau Noske gesagt hat. Und ich will mal Ihre Rolle beschreiben. Sie sind heute zuständig sozusagen für den Einwurf von der Seitenlinie, weil Sie Förderschullehrkraft sind in der integrierten Gesamtschule, Helene Lange Schule in Oldenburg. Und Sie machen Inklusion in Ihrer Schule und fragen sich dann wahrscheinlich, was wird aus den Kindern, wenn Sie bei Ihnen rausgehen?
Das fragen wir uns. Vielleicht möchte ich gerne noch den Begriff, den Frau Unruh so schön umschrieben hat, mit dem Begriff Teilhabe erweitern. Wir ermöglichen jetzt den Kindern seit 10 Jahre schulische Inklusion. Sie sind also mittendrin in unserer Schule, nicht in einer 6-zu-6 Mischung, sondern in einer ganz anderen Mischung. In jedem Jahrgang 10 Kinder mit Bedarfen, die mittendrin sind in unserer Schule, beschult werden. Und wir erleben das, was die Elternvertreterin gerade gesagt hat, ganz oft so, dass eigentlich in den 10 Jahren ganz klar ist, was mit den Kindern ist. Viele waren vorher schon im inklusiven Kindergarten und sind dann in der inklusiven Schule. Und so in der 10. Klasse, da fängt das an, da ist die Unruhe. Was wird aus meinem Kind? Wie soll es weitergehen? Für die anderen Kinder steht die Welt offen. Einige machen soziales Jahr, einige machen freiwilliges Jahr rund um den Globus. Und viele unserer Schüler, das ist schon beschrieben worden, merken, für sie wird der Raum irgendwie immer enger. Es wird Sackgasse.
Und was sagen Sie dann? Was sagen Sie dann?
Wir sind ganz bemüht, mit den Kindern zu gucken, wie kann es weitergehen. Ich sage ein Beispiel, wenn wir in der Zeitung lesen, in Oldenburg wird jetzt in der Jugendherberge 50% der Arbeitsplätze für Menschen mit Bedarfen geöffnet, dann schreien wir Juhu, das sind für uns positive Nachrichten.
Aber die große Ausnahme, oder?
Die absolut große Ausnahme, es sind immer noch sehr wenige. Nach 10 Jahren erfolgreicher Inklusion, Teilhabe in der Schule, ist es auf dem Arbeitsmarkt immer noch ganz wenig. Ich würde fast sagen Stillstand, wenig was in diese Richtung weist. Aber wir sind ganz umtriebig, wir sind bemüht, wir sind ganz initiativ. Wir arbeiten mit den Kindern in Praktika. Und einige unserer Kinder sind gerade hier im Baumhaus im Praktikum. Wir gehen in die Betriebe, wir gehen jede Woche mit den Kindern in irgendeinen Betrieb und gucken, was ist möglich, was kann sein. Aber natürlich unser dringender Appell.
Das machen wir gleich mit dem Appell. Ja. Wir haben ja noch viel Zeit, um das zu besprechen. Man muss auch mal verstehen, warum danach oft nicht mehr viel passiert beruflich. 00800 4464 4464 ist die Nummer für Ihre Erfahrungen zu diesem Thema. 10 Jahre danach und die Mailadresse länderzeit@deutschlandfunk.de. unser Thema heute in der Länderzeit. Umdenkprozess gelungen? Fragezeichen. Wir sprechen über 10 Jahre Inklusion in Deutschland und sind zu Gast im Inklusionshotel in Oldenburg in der Villa Stern. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, verbunden mit der Einladung, dass auch Sie sich melden zu der Frage, wo stehen wir nach diesen 10 Jahren? Was gibt es für gute oder auch misslungene Erfahrungen bei diesem Thema? Das wollen wir dann nachher in der Sendung aufgreifen und hier in der Runde diskutieren. 00800 4464 4464 ist das kostenfreie Hörertelefon und die Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Frau Multhaupt, wir waren zuletzt bei Ihnen stehen geblieben vor den Nachrichten. Förderschullehrkraft in der integrierten Gesamtschule. Und Sie hatten gesagt, wenn es dann bei Ihren Schülerinnen und Schülern mit Behinderung auf die 10. Klasse zugeht, dann wächst irgendwann der Druck bzw. die Sorge, was kommt danach. Und ich hatte dann gefragt, und ich finde, das verdient noch mal einen Moment Aufmerksamkeit, wie Sie dann mit diesen Sorgen umgehen, wenn Sie wissen, dass es objektiv schwierig ist, Sackgassen zu vermeiden.
Wir nehmen diese Sorgen zunächst einmal ganz ernst. Wir gucken gemeinsam mit den Familien, mit den Kindern, wie können wir eigentlich vorgehen. Wir sind aber auch immer ganz umtriebig in die Gesellschaft hinein. Wir gucken, wo gibt es vielleicht einen Arbeitsplatz, der zu dem Kind passt. In unserer Schule ist es so, dass die Kinder ganz häufig Praktika machen, in der 8. Klasse, in der 9. Klasse und im 10. Schuljahr wöchentlich jeden Donnerstag oder jeden Mittwoch an einem Praxistag. Und da haben wir ja erste Kontakte mit den Betrieben und da ist immer ganz viel Klinkenputzen auch angesagt, sage ich jetzt mal. Also der Wunsch, die Türe zu öffnen für unsere Schüler, für ihre Bedarfe und zu gucken, wie ist das vielleicht möglich. Wir haben in der Schule auch ein ganz großes Netzwerk an Unterstützern, Schulbegleiter, pädagogische Mitarbeiter und diese ist es ja auch möglich, in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das ist sozusagen der zweite Teil unserer Arbeit, zu schauen, wie können wir unsere Kinder irgendwo unterbringen.
Ja, was aber schwierig ist, es reicht allein der Hinweis darauf, Sie können nicht sagen, ja, geh doch mal zum Baumhaus, weil es hier zum Beispiel Wartelisten gibt und wenig Fluktuation auch, weil diejenigen, die jetzt ihren Platz hier gefunden haben, dann auch in aller Regel dort länger bleiben und es reicht nur für 3-4 neue pro Jahr. Jetzt wird es Zeit, dass wir gedanklich das Hotel verlassen. Wir gehen um die Ecke in die Werkstätten, schauen, was da die Logik ist. Und Bettina Köster beginnt in der Fahrradwerkstatt.
Ich bin jetzt hier in der Fahrradwerkstatt. Und da wird gerade Luft rausgelassen von einem Reifen. Und diese Fahrradwerkstatt hat zwei Reparaturständer, wo jeweils jetzt auf einer Seite ein Fahrrad hängt und repariert wird, hier von den Jugendlichen. Und es arbeiten insgesamt 11 hier in der Werkstatt und 3 Praktikanten sind dabei. Woran arbeitest du gerade?
Genau weiß ich auch noch nicht.
Gehe ich hier mal zu der jungen Dame, Sophie. Du bist hier gerade an einer Pedale, ne?
Ja.
Was machst du denn da?
Ich muss das Tretlager erneuern und weil das Tretlager war kaputt und jetzt muss ich irgendwie versuchen, die Pedale dran zu bekommen.
Wie lange arbeitest du schon hier, Sophie, in der Fahrradwerkstatt?
Seit letztem Jahr, 3. September. Bin ich hier fest und vorher war ich immer Praktikantin, also ein halbes Jahr lang hier.
Und wie gefällt's dir?
Sehr gut.
Helfen dir die anderen denn auch mal? Also hier sind ja einige, insgesamt 11, die hier arbeiten. Die meisten sind Jungs.
Ja, die helfen mir auch.
Wie alt bist du?
Ich bin 17, hier sozusagen das Küken im Baumhaus und habe letztes Jahr meinen Hauptschulabschluss gemacht und in einem normalen Beruf wäre ich überfordert und ja, hier fühle ich mich halt aufgehoben.
Jetzt gehe ich hier mal ein bisschen rum. So, das ist der Hanno.
Ja, das ist Hanno.
Moin, Hanno. Und hier ist jetzt ein Rennrad
auf
dem Fahrradständer aufgebockt. Was passiert denn mit dem?
Ich müsste gleich erstmal in die Liste gucken, was da gemacht wird.
Gucken wir mal gemeinsam. Da hängt vorne nämlich am Lenker hängt so ein Zettel und hier hängt auch schon ein Reifen. Also ich nehme mal an, auf jeden Fall muss ein Reifen ersetzt werden. Ne?
Hinterrad, wir gucken jetzt mal. Also Ford Warbau kommt, dann neue Pedale kommen auch, neuer Schlauch, Hinterrad. Und neuer Mantel, ja.
Und das machst du jetzt alles alleine?
Ja, also meistens arbeiten wir im Zweierteam, aber ich werde das jetzt wohl alleine machen müssen.
Wie bist denn du angelernt worden hier?
Von dem vorigen Metallbaumeister, der hier vorher gearbeitet hat. Und Dresden ist jetzt hier seit 2,5 Jahren.
Wer kommt denn so zu euch eigentlich als Kunden?
Alle möglichen Leute aus Oldenburg, ja.
Das heißt, ihr seid wirklich eine richtige Fahrradwerkstatt, so wie auch andere Fahrradwerkstätten?
Ja, genau. Also wir machen alles außer die Elektronik von den E-Bikes, also die Software neu laden oder so, weil wir halt keine Software haben.
Preislich? Womit muss ich da rechnen, wenn ich hier so mein Rad hinbringe? Guckt ihr, was die anderen Werkstätten nehmen und passt euch da an oder wie ist das?
Mittlerweile machen wir das, aber im Vergleich sind wir noch relativ oder sicher günstiger.
Dann erstmal gutes Schaffen.
Und jetzt machen wir einmal Wackelpudding in der Arme und Wackelpudding in den Beine. Und dann geht es weiter mit Hanna.
Ich hätte gerne Beine hauen. Also ja, Beine hauen, da muss man dann hier immer die Hände über Kreuz aufs Knie hauen. Ja, genau, das muss man dann immer abwechselnd machen. Machen wir dann eine Zeit lang.
So, Herr Schäffler, was möchtest du denn? Herr Schäffler kann nicht sprechen, aber er sucht sich trotzdem was aus. Ich biete ihm jetzt an, entweder Boxen. Ja, er möchte Boxen, er macht den Mund auf. Also Boxen alle einmal nach vorne.
Ja, jetzt sind die Körperübungen zu Ende hier in der Wollegruppe. Und ich beschreibe vielleicht erstmal den Raum ein bisschen. Das ist großer Raum hier, wo die jungen Männer und Frauen am Tisch gemeinsam sitzen und da sind so Wollstücke auf einem, ja, was ist das?
Ja, das ist eine Gummimatte mit Reliefen drin und da haben wir dann so eine Folie draufgelegt. Das ist eine Noppenfolie, ganz einfach wie aus dem Baumarkt und da arbeiten wir dann im Nassverfahren mit Olivenseife und warmem Wasser und das wird dann auf die Wolle gegeben und dann wird das quasi einmassiert.
Hast du da gerade dran gesessen und hast an der Wolle was gemacht?
Nee, ich habe gerade den Eierwärmer fertig gemacht. Da habe ich einen Schwanz für die Maus noch fertig gemacht.
Das heißt, ihr macht hier aus der Wolle, macht ihr Filzstückchen, zum Beispiel eben diesen Eierwärmer, der hier vor uns auch gerade steht, eine graue Maus.
Ja.
Hast du die von Anfang an gemacht?
Weiß ich gar nicht. Ja doch, den Kopf habe ich gemacht, aber nur den Kopf und den Schwanz.
Wie ist das denn jetzt hier? Wer macht was eigentlich? Ist das aufgeteilt oder?
Nein, das ist gar nicht aufgeteilt. Also im Grunde genommen können sie alles filzen, also entweder trocken oder im Nassverfahren. Wir machen das in der Morgenrunde immer so, dass jeder dass sich was auswählen darf, was er machen möchte. Ob er jetzt mit Olivenseife arbeitet oder lieber mit der Nadel. Und dann wird je nach Fähigkeiten dann bestimmte Sachen fertiggestellt. Mhm. So Köpfe oder vielleicht auch das Gehäuse oder Kugeln.
Und jetzt sehen wir hier, dass in der Ecke steht auch ein Bett. Mhm. Das heißt, wenn jemand sich jetzt mal ausruhen möchte oder zwischendurch eine Pause braucht, der darf sich hinlegen?
So ungefähr. Also wir haben natürlich immer wieder mal jemanden, denen es nicht so gut geht. Und da haben wir einmal dieses Bett hier in dem Raum hier. Und wir haben aber nochmal einen separaten Raum, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat. Und da kann man sich dann noch mal ein bisschen entspannen und ausruhen, wenn es einem nicht so gut geht aus irgendwelchen Gründen und dann kommt man irgendwann wieder zur Arbeit oder man wird abgeholt, je nachdem und dann geht es einfach.
Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, was passiert mit all den schönen Filzmäusen und anderen Filztieren, die Sie hier so machen?
Ja, die stellen wir ja hier aus zum Verkauf. Das heißt, wenn jemand hier reinkommt und etwas kaufen möchte, dann guckt er sich das an oder sie guckt sich das an. Und dann werden die von uns halt weiterverkauft.
Ja, das waren jetzt Eindrücke aus zwei verschiedenen Werkstätten, aus der Wollegruppe und aus der Fahrradwerkstatt. Ich will hinzufügen, es gibt auch noch eine Holzgruppe, es gibt die Kantine und noch einige andere Dinge, eine Seifenwerkstatt, über die wir noch sprechen werden. Und was ich jetzt erstmal verstanden habe, Dresrenken, beginnen wir mit Ihnen als Leiter der Fahrradwerkstatt, dass wahrscheinlich die Fähigkeiten, Kompetenzen sehr, sehr verschieden sind.
Ja, absolut. Also jeder fängt erstmal klein an und er lernt dann einfach im Laufe der Zeit schneller oder langsamer alle Fingerfertigkeiten, die halt vonnöten sind, um halt in der Fahrradwerkstatt arbeiten zu können.
Wer selber Fahrrad fährt und Bekanntschaft damit gemacht hat, was passiert, wenn man mit einem alten Esel in eine normale kommerzielle Werkstatt geht? dann wird man oft zurückgewiesen. Machen Sie das auch?
Nein, ich glaube, wir fangen eigentlich alle die auf, die zurückgewiesen worden sind. Also wir haben nicht den Luxus, dass wir neue Räder in der Hinterhand haben und die verkaufen möchten, sondern uns geht es darum, das Fahrrad, was vielleicht nur einen kleinen Mangel hat, doch noch wieder zum Leben zu erwecken, damit es einfach weiter genutzt werden kann.
Andere Fahrradhändler weisen mich ja nicht ab aus bösem Willen, sondern weil es sich einfach nicht rechnet, weil die Arbeit zu teuer ist. Spielen solche Dinge in Ihrer Werkstatt auch eine Rolle?
Ja, ich glaube, wir haben öfter einfach die Möglichkeit, das noch einmal zu versuchen. Und wenn das dann nicht klappt, können wir das mit dem Kunden auch kommunizieren. Eine andere Werkstatt, die muss einfach, hat ganz andere Kosten im Hintergrund und einen höheren Druck, der bei uns vielleicht etwas entspannter ist, aber nichtsdestotrotz möchten wir auch einen guten Umsatz erzielen und das klappt eigentlich auch.
Ja, das ist nämlich etwas Wichtiges, was man verstehen muss. Sie haben diesen Druck nicht, weil Sie nicht alleine von den Erlösen leben, die Kunden bezahlen dafür, dass sie das Fahrrad wieder fit machen. Und genauso kann das Baumhaus erst recht nicht leben von den kleinen Filzmäusen, mit denen Eier warm gehalten werden, sondern das Modell, Frau Unruh, ist wie?
Ja, wir sind natürlich anerkannter Leistungsträger. Das heißt, wir haben Vergütungsvereinbarungen mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen und mit der Agentur für Arbeit. Und das bedeutet, dass wir für jeden Arbeitsplatz, den wir zur Verfügung stellen, auch ein gewisses Entgelt kriegen. Und unsere Ertragslage ist ungefähr so, dass wir 25% selber erwirtschaften müssen durch die Leistungen in den Gruppen und 75% über Entgelt generierender Kostenträger.
Also 3/4 kommt entweder von der Arbeitsagentur oder von den Sozialversicherungsträgern. Und dann frage ich mich, Frau Vogt, dann komme ich mal zu Ihnen, weil Sie die Seifenmanufaktur leiten, was das dann für Ihre Rolle bedeutet.
Für meine Rolle? Ja. Ich habe einen Betreuungsauftrag, der ist natürlich Bestandteil der Geschichte mit den Kostenträgern. Ich habe aber auch einen Produktionsauftrag und ich habe Kontakt zu Kunden und zu Wiederverkäufern und das, meine Aufgabe ist, das zusammenzubringen.
Der Fachbegriff für alle, die mit dieser Welt sehr vertraut sind, lautet geschützte Arbeitsplätze. Das sind geschützte Arbeitsplätze. Wollen wir mal gemeinsam darüber nachdenken, was Schutz eigentlich heißt?
Was Schutz eigentlich heißt? Bei mir sind überwiegend Frauen. Also es kommen auch immer mal Praktikanten dazu, die auch männlich sind. Im Moment sind die Menschen mit den Arbeitsplätzen bei mir nur Frauen. Die haben häufig auch Gesprächsbedarf. Die bringen ihre Sorgen mit, die bringen ihre Freude mit und das möchten sie auch austauschen. Und das alles muss auch Platz finden.
Und trotzdem gucken Sie, wie viele Seifen da am Tag zustande kommen?
Auf jeden Fall. Ich habe Bestellungen von verschiedenen Menschen. Ich habe einen Laden, der bestückt werden will. Wir haben mitunter auch Märkte außerhalb, wo wir uns gut aufstellen wollen. Und das alles muss nebenbei mit passieren.
Mhm. Erinnern Sie sich, als wir uns kennengelernt haben, habe ich eine Frage gestellt, haben Sie erstmal einen Schreck gekriegt. Die Frage war nämlich, ob Sie auch Erzieherin sind.
Erziehung hört ja fachlich erstmal da auf, wo Menschen erwachsen sind. Also vom Wortbegriff finde ich das schwierig. Ich glaube aber, dass unser tägliches Leben immer auch weitergeführte Erziehung ist. Also wir machen uns miteinander vertraut, wir tauchen in die Welt des anderen ein und bringen die zusammen. Und ich glaube, dass das bei uns einfach stattfindet.
Dann erzählen Sie mal eine Situation, in der das zum Tragen kommt, auch wenn Sie den Begriff selber vermeiden.
Es geht häufig darum, zu erklären, warum Dinge wie gemacht werden sollen und wie sein sollen. Und da findet schon ein Hinweis darauf statt, wie es im täglichen Leben und mit dem, was dahinter steckt, zu funktionieren hat. Wie wir da rankommen und wie wir in dem, was, ich sag mal, wir sind so ein kleines gallisches Dorf, Sie haben das vorhin auch schon gesagt. Und trotzdem sind wir alle eine Welt und darin müssen wir das integrieren und so passiert das bei uns.
Ja, aber ich glaube, man muss diese Welt verstehen, ob es nämlich eine eigene Welt ist oder nicht. Das spielt ja bei dem Inklusionsthema eine sehr große Rolle. Vor allem, weil wir das Bild mit der Tüte, mit den verschiedenfarbigen Süßigkeiten noch im Kopf haben. Und Sie haben noch was Interessantes gesagt und da fände ich, sollten wir auch noch mal einen Moment drüber reden. Sie haben nämlich über jemanden, der gerade nicht da war, gesagt, der ist jetzt gerade in der wirklichen Welt.
In der wirklichen Welt, ja, aber eben schwierig. Also es ist
also draußen die Welt, ist genau, die wirkliche Welt.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Eigentlich sind wir Bestandteil davon, ohne Frage. Das wollen wir auch sein und das ist das große Ziel. Und trotzdem sind wir ein beschützter Raum. Und da innerhalb dieses Raums gibt es eben auch Strukturen und Bewegungen, die auch sortiert werden wollen. Und das alles in diesem großen Ganzen wieder unterzubringen. Also da gibt es schon quirlige Geschichten.
Erzählen Sie mal eine.
Eigentlich funktionieren wir alle ganz gut. Wir, eigentlich ist doof, ne? Wir achten aufeinander. Das ist bei uns ein ganz großes Prinzip, dass jeder den anderen mit im Auge hat. Und da geht nichts gegeneinander. Trotzdem ist es häufig so, dass Menschen dazwischen kommen, neu dazukommen und mit einmal sich die ganzen Abläufe verändern. Und man weiß am Anfang eigentlich gar nicht, was passiert ist und warum mit einmal alle abwartend sind und die Bereitschaft eine andere ist, wenn man sagt, kann denn gleich mal jemand bitte den Stapel Seifen mit in den Nachbarraum nehmen? Und mit einmal bleibt dieser Stapel liegen. Das wäre vorher nie passiert. Und das dauert eine Zeit, zu begreifen, warum das so ist und wo das herkommt und was der Auslöser dafür war. Und das hatten wir jetzt eine Zeit lang. Da war ein bisschen, ich sage mal, Sand im Getriebe. Jetzt sortiert es sich wieder neu und die Abläufe sind ganz andere.
Kommt Ihnen das aus der Fahrradwerkstatt bekannt vor?
Ja, absolut. Das ist auch unser täglich Brot. Es gibt täglich neue Situationen, mit denen man nicht vorher rechnen konnte. Bei mir ist es mit der Realität etwas einfacher. Ich kann oft dazu greifen, einfach den Vergleich herzustellen, wie die gleiche Arbeit in einem normalen Fahrradladen gemacht werden müsste. Und die normale Welt funktioniert leider eigentlich relativ maschinell heutzutage. Es gibt Arbeitswerte. Alle Arbeiten sind ganz klar strukturiert nach Arbeitswerten und wir ahmen das ab und zu gerne nach, um zu gucken, schaffen wir das Limit auch und teilweise sind wir sogar besser.
Ich glaube, das kann man gut verstehen am Beispiel des Speichenaufziehens.
Ja, des Aufspeichens, genau. Ja, das ist so eine Arbeit, die kann heutzutage zu 100% von Maschinen übernommen werden. Die arbeiten 24 Stunden, müssen nur mit Material gefüttert werden und machen natürlich den Preis relativ klein, der erzielt werden kann mit dieser hochwertigen Arbeit. Für mich ist es aber ein ganz großes Anliegen, das auch trotzdem immer noch in Eigenregie auch vollziehen zu können und nachvollziehen zu können.
Mit der Hand dann?
Mit der Hand, genau. Das heißt, es beginnt im Grunde genommen erstmal auch mit der Mathematik. Man muss erstmal schauen, was für eine Speiche brauche ich denn für die Verbindung zwischen der gewählten Felge und der ausgewählten Narbe. Und das ist schon eine relativ komplexe Geschichte. Wenn man dann soweit ist, geht es weiter, dass man sich überlegen muss, was ist vorne, was ist hinten, was ist links und was ist rechts, um dann auch die Richtung der Speiche korrekt bestimmen zu können.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass Sie in dem Moment, wo Sie sagen, jetzt zieh mir bitte mal die Speichen auf, eine Entscheidung treffen, die betriebswirtschaftlicher Logik zufolge eigentlich woanders nicht funktionieren würde.
Das ist richtig, genau. Aber sie lernt so viele verschiedene Qualifikationen in einem Arbeitsschritt im Grunde genommen, die ich sonst gar nicht nachahmen könnte im Betrieb. Und lässt die Person auch nochmal extrem sich auf einen Prozess konzentrieren und schafft auch ein gewisses Maß an Ruhe und Konzentration, was halt notwendig ist bei dieser Arbeit. Und von daher ist es ein sehr wertvoller Prozess im täglichen Arbeitsalltag.
Was hat die junge Dame vorhin gesagt? Ich habe es noch im Ohr aus ihrer Fahrradwerkstatt. Sinngemäß. Sie braucht eigentlich so einen Platz, weil auf einem normalen Arbeitsplatz würde sie nicht zurechtkommen.
Genau, das ist noch der Fall, aber auch sie ist schon extrem gewachsen und ist bei mir jetzt in der Fahrradwerkstatt schon sehr, sehr fit geworden in der kurzen Zeit, sodass ich auch dort eigentlich versuchen werde, auch für sie irgendwann einen Platz außerhalb der Werkstatt zu finden. Und sei es erstmal nur für ein Praktikum, dann ein zweites und dann hoffentlich auch viel mehr.
So, und das ist nun definitiv Ihr Feld, Frau Meier-Rentschhausen, denn Sie kümmern sich unter anderem um diese Anschlussversuche. Also jemand ist hier eine gewisse Zeit in der Werkstatt gewesen und dann soll, jetzt bin ich wieder bei der wirklichen Welt, soll es ein Arbeitsplatz sein, der regulär bezahlt wird. Wo ist das Problem?
Genau, das wäre natürlich der Traum, dass es dann so weitergehen könnte, dass es einen regulären Arbeitsplatz gibt, der wirklich bezahlt wird. Erstmal geht es halt so los, dass genau die jungen Menschen ja bei uns ankommen in der Werkstatt und erstmal bei uns arbeiten, sich finden, so wie das Herr Renken jetzt gerade beschrieben hat, dass erstmal auch die Persönlichkeit heranreift. Und dann kann man halt erstmal anfangen mit Praktikumsplätzen, diese zu suchen. Da ist auch die Erfahrung so, dass das eigentlich ganz gut geht. Also Arbeitgeber sind bereit, Praktikumsplätze zur Verfügung zu
stellen. Danach wird es dann ein bisschen schwieriger. Also so alles, was dann darauf hinausläuft, bezahlt zu werden, dauerhaft betreut zu werden, da genau stellen sich die Arbeitgeber noch wirklich, tun die sich sehr schwer.
So, und was bekommen Sie dann zu hören als Begründung?
Ja, das Geld ist nicht da, der Stellenplan sieht das nicht vor, die Betreuung kann nicht gewährleistet werden. Also es sind ganz vielfältige Gründe, weshalb es nicht gehen kann.
Also mit anderen Worten, die 70, die hier ihren Arbeitsplatz haben, dass man daraus einen Sprung macht und woanders ein normales Beschäftigungsverhältnis entwickelt, das ist die wirklich große Ausnahme?
Ja, das ist schon die Ausnahme, dass es wirklich Arbeitsplätze, also dauerhaft gibt. Es gibt natürlich verschiedene Modelle. Also in den letzten 8 Jahren haben wir 6 Menschen dauerhaft ausgegliedert, 3 in die Ausbildung und 3 auf Arbeitsplätze. Ansonsten haben wir noch 6 Außenarbeitsplätze. Das heißt, da können Menschen auf Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten und haben aber trotzdem immerhin noch die Möglichkeit, wieder in die Werkstatt zurückzukommen.
Erzählen Sie mal das an einem Beispiel.
Ja, also wir haben also Außenarbeitsplätze, gibt es zum Beispiel eine junge Frau, die arbeitet in der Kantine der Uni Oldenburg. Die ist dauerhaft in diese Mensa integriert, ihr Chef ist sozusagen da der Küchenleiter und trotzdem gehört sie zu uns zur Werkstatt, ist aber sonst bei uns nicht mehr anwesend.
Und warum sagt die Kantine nicht, wir nehmen sie ganz?
Nee, das sieht der Stellenplan nicht vor, das geht irgendwie finanziell nicht. Und sie sagen dann schon, nee, die Beeinträchtigung ist doch so groß, dass das nicht finanziert werden kann.
Ja, und dann ist die Frage, wenn wir heute über 10 Jahre Inklusion reden, dann muss man ja solche Dinge auch mit großer Nüchternheit betrachten, solche Erfahrungen. Und ich habe jetzt gemischte Gefühle. Einerseits nehme ich mit, zum Geist dieses Ortes gehört auch die Bereitschaft, wie haben Sie es gesagt, Langsamkeit auszuhalten, Frau Jansen als Hotelchefin, ne?
Genau, richtig. Natürlich so, also man muss sich halt auch auf alles einlassen. Und es ist ja auch unser Auftrag zu fördern und auch darauf hinzuarbeiten, dass diese Langsamkeit irgendwann halt da ist, also nicht mehr da ist in dem Sinne.
Genau. Und andererseits haben wir es mit einer Arbeitswelt zu tun, die immer weiter verdichtet, die in engeren Takten organisiert ist. Und dann ist die Frage, muss man nach 10 Jahren Inklusion eigentlich überlegen, ob das wirklich realistisch ist, viele in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, Frau Unten?
Ja, also ich glaube, dass das jetzt noch nicht so realistisch ist. Im Moment liegen wir ja bei einer Quote bundesweit unter 1% von Übergängen auf den ersten Arbeitsmarkt.
Unter 1%? Also fast überhaupt nicht.
Ja, also es gibt ungefähr 350.000 Werkstattarbeitsplätze. Deswegen ist das dann nicht so viel 1%. Aber man muss sagen, das ist mir ganz wichtig, man darf da auch nicht ideologisch werden, weil auch die Arbeitsplätze in den Werkstätten sind ja gute Arbeitsplätze. Und die Werkstätten sind aus meiner Sicht eine große soziale Errungenschaft. Und ich bin.
Meinen Sie jetzt Ihre Werkstätten oder Werkstätten überhaupt?
Ich würde jetzt mal sagen, Werkstätten überhaupt, weil auch da gibt es ja in den letzten 10 Jahren ganz viel Bewegung. Werkstätten haben sich ja ganz viel bewegt, haben vielfältige Arbeitsplätze angeboten. Also, dass Werkstätten nur Montage oder Verpackung machen, ist lange vorbei. Alle machen
das. Das gibt es ja auch, ne? Dass man 8 Stunden da sitzt und dann immer schön den Kuli zusammenschraubt.
Ja, genau. Aber die meisten Werkstätten, alle, die ich kenne, und ich kenne sehr viele, haben sich da sehr bewegt. Und im Grunde sind Werkstätten gut funktionierende Sozialbetriebe geworden. Also von daher bin ich auch der Meinung, dass Werkstätten bleiben müssen, weil es da gute Arbeitsplätze auch gibt für Menschen, die solche Arbeitsplätze brauchen. Und aus meiner Sicht sind Werkstätten Teil des inklusiven Arbeitsmarktes. Also für mich gibt es diese Aufteilung vom ersten und zweiten Arbeitsmarkt da nicht. Und lieber finde ich auch, ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal ist es besser, einen guten Arbeitsplatz in der Werkstatt zu haben, als einen schlechten Arbeitsplatz am sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Das haben wir auch erlebt.
Gibt es dazu Widerspruch? Ich gucke jetzt mal. Oder sehen das alle gleich? Scheint hier Konsens zu sein. Ein erstaunlicher Konsens, wie ich finde. Ich hätte gedacht, dass ein Ziel lauten sollte, dass man die Quote, möglichst viele Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, ein wichtiger Indikator ist.
Das ist auch ein wichtiger Indikator, aber man muss da auch einfach realistisch die Grenzen sehen, weil Arbeitgeber ja nicht verpflichtet sind, Menschen mit Behinderung aufzunehmen. Sie können ja, wenn sie diese Quote nicht erfüllen, die Ausgleichsabgabe zahlen und müssen dann keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Deswegen deswegen muss man das auch einfach realistisch sehen. Das ist eben nicht so eine Bewegung wie in der Schule, wo Förderschulen auch abgeschafft werden können. So können Werkstätten nicht einfach abgeschafft werden, weil dann haben wir nämlich 350.000 arbeitslose Menschen mit Behinderung. Und das kann nicht das Ziel sein. Es kann nur ein...
Ja, jetzt haben wir auch mal eine Größenordnung. 350.000 Menschen. Bin gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Das wollen wir nachher zusammentragen. 00800 4464 4464 oder länderzeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Länderzeit.
So, die Länderzeit meldet sich zurück aus dem Inklusionshotel Villa Stern in Oldenburg. Wir hatten gerade ein Problem mit unserer Leitung, das bitte ich zu entschuldigen. Und wir sprechen ja heute über 10 Jahre Inklusion in Deutschland, waren zuletzt an dem Punkt, dass wir überlegt haben, was passiert eigentlich bei den Versuchen, auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Platz zu finden. Und dann war zunächst... scheinbar Konsens in dieser Runde, dass auch in den Werkstätten, nein, das war sowieso Konsens, dass hier gute Plätze angeboten werden. Aber Sie, Frau Multhaupt, aus der integrierten Gesamtschule, Sie wollten doch nochmal Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, wenn ich das richtig sehe.
Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt gehört, dass einige hier unterkommen und einen Arbeitsplatz haben oder auch einen guten Platz gefunden haben. Wir haben aber jedes Jahr ganz viele Schüler, die wir aus der inklusiven Schule entlassen. Und für die alle ist hier kein Platz. Und darum muss natürlich der Appell an die Arbeitgeber kommen, auch den Arbeitsmarkt, den ersten Arbeitsmarkt zu öffnen. Wir erleben, dass die Kinder ganz vielfältige Qualifikationen mitbringen, wenn sie von uns aus der Schule kommen. Wir erleben aber auch, dass diejenigen, die mit den inklusiven Schülern zusammenleben, ganz vielfältige Erfahrungen machen. Und sicherlich, wenn sie in ihrer beruflichen Perspektive sind, vielleicht auch einen anderen Blick auf den Arbeitsmarkt werfen.
Ja, also aber dann ist es ja wichtig, die Öffnung des ersten Arbeitsmarktes fordern Sie. Und wir haben aber eben gehört, dass das ja, gegen bestimmte Logiken von Verdichtung, von Arbeitszeitmessungen und so weiter erstmal verstößt. Deswegen über den Appell hinaus fände ich es dann auch gut, wenn Sie mal überlegen, wo sind denn eigentlich die Jobs, die genauso von den Menschen oder von einigen der Menschen, die hier in den Werkstätten arbeiten, eingenommen werden könnten.
Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass die Jugendherberge in Oldenburg jetzt 50% ihrer Arbeitsplätze für Kinder oder Menschen mit Behinderung öffnen will.
Das hatten wir schon als Beispiel.
Wir haben gemacht, dass unsere Kinder diesen Arbeitsplatz ganz gut ausfüllen können. Wir hatten Schüler, die da ein Praktikum gemacht haben. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Wir haben alle diese Getränkeautomaten im Supermarkt vor Augen. Eine Tätigkeit, die, das ist unsere Erfahrung, von unseren Schülern sehr gut ausgefüllt werden kann und auch gut übernommen werden kann. Ich will ein weiteres Beispiel sagen, der Arbeitsplatz in der Küche. Es gibt viele Tätigkeiten in der Küche, die sind immer notwendig und die sind immer erforderlich und oft auch von den Kindern, von denen wir heute schon gesprochen haben, die immer noch ein bisschen zusätzliche Zuwendung brauchen und die vielleicht immer einen Mechanismus ganz gut beherrschen, die hier tätig werden können.
Gut, das musste noch gesagt werden von Ihrer Seite. Und Frau Unruh von Ihrer Seite musste, nachdem wir über Werkstätten gesprochen haben, auch noch was gesagt werden.
Ja, das ist schön, dass ich das noch sagen kann. Weil Werkstätten sind ja auch ein wichtiger Ort der Bildung. Alle Werkstätten sind inzwischen anerkannte, zertifizierte Bildungsträger. Also es ist ein Ort, wo Menschen ja auch wirklich noch mal eine Bildung genießen können, wo sie Abschlüsse machen können, wo sie auch anerkannte Abschlüsse machen können, die für den ersten Arbeitsmarkt gültig sind. Das ist noch mal wichtig, um dieses Bild zu vervollständigen. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu sagen, dass dieses Hotel, was wir jetzt hier aufgebaut haben, eben der allgemeine Arbeitsmarkt ist, während die Werkstätten, die wir auch haben, der geschützte Arbeitsmarkt ist.
Genau, das musste man nochmal wiederholen, das war wichtig. Und wir machen aber, weil ja heute unser Schwerpunkt tatsächlich darauf liegt, Inklusion zu betrachten nach der Schule, wollen wir jetzt trotzdem nochmal den Schritt zurück tun und ein paar Eindrücke zu hören. Frau Multhaupt aus Ihrer Schule, aus der integrierten Gesamtschule, wie heißt sie? Helene-Lange-Schule in Oldenburg.
Also ich bin jetzt hier mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 6b zusammen. Das ist eine Inklusionsklasse und ich finde es super, wenn mir jetzt mal einer erklären würde oder eine erklären würde, was heißt das eigentlich, Inklusionsklasse?
Also Inklusionsklasse heißt, also Inklusion ist ja, wenn man irgendwo eine Schwäche hat, wo, für die man dann bestimmte Unterstützung braucht. Und wir sind halt eine Klasse, wo Kinder, die keine Unterstützung brauchen, im selben Klassenraum, in derselben Klasse, in derselben Gemeinschaft sind, wie die Kinder, die Unterstützung brauchen. Und somit sind wir eigentlich eine Klasse, wo jeder so die Aufgaben bekommt, die er gerade braucht für seine eigene Leistung, um sich selber nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern.
Neben mir sitzt ein sogenanntes Inklusionskind, heißt das bei euch hier im Klassenverbund. Was machst du denn zum Beispiel, wenn es im Matheunterricht für alle Aufgaben gibt? Kriegst du dann Sonderaufgaben?
Also ich krieg dann Sonderaufgaben, zum Beispiel Mal- und Geteiltaufgaben. Und
Helfen dir die anderen dabei, wenn du jetzt zum Beispiel mal irgendwo nicht weiter weißt oder so? Oder macht das in erster Linie die Lehrerin?
Also ab und zu die Mitschüler, und wenn ich dann nicht weiterkomme und das nicht verstehe, dann melde ich mich und dann kommt Frau Mulder.
Wie ist denn das für dich in diesem Verbund? Also, dass du praktisch andere Aufgaben machst als die anderen. Wie fühlt sich das für dich an?
Also, zuerst hat sich das ein bisschen komisch angefühlt und dann wurde es halt besser.
Und wie ist es jetzt? Gut. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ist das für dich, wenn du siehst, dass da ein paar Inklusionskinder sind, die ganz andere Aufgaben machen, als ihr die macht?
Also es ist eigentlich nicht so ganz anders, halt bloß manchmal, wenn man mit denen in einer Tischgruppe sitzt, fragen die dann halt, ob man ihnen helfen kann, und dann helfen eigentlich so alle Mitschüler, wo es geht, wenn sie eine Frage haben.
Dein Nachbar nickt?
Ja, es ist halt so, dass die, wenn sie Hilfe brauchen, Hilfe kriegen, und wenn man sieht, dass die andere Aufgaben haben als man selbst, dann weiß man warum. Und ich finde, das ist nicht schlimm, wenn man so ein Inklusionskind ist.
Oft ist das ja so, ich kann mich so aus meiner eigenen Schulzeit noch erinnern, dass diejenigen, die nicht so gut waren in der Klasse, die wurden so ein bisschen gehänselt.
Also ja, aber das ist bei uns in der Klasse nicht so, weil ich meine, jeder hat so seine Unterschiede, jeder hat seine Schwächen und Stärken, und ich meine, bei den Kindern, also man muss ja nicht immer auf nur die Schwächen drauf angehen und dann die blöd reden. Und ich meine, ich habe auch meine Schwächen und jeder andere auch. Und ich meine, da kann man die Leute auch einfach so akzeptieren, wie sie sind.
Du wolltest noch was sagen?
Ja, also am Anfang von der 5., wir sind ja jetzt in der 6., war es auch so ein bisschen neu, also sehr neu für uns, und man musste sich erstmal so dran gewöhnen, aber jetzt ist es alles normal geworden für uns und wir behandeln dieses Kind dann immer wie jedes andere auch in der Klasse.
Woran musstest du dich gewöhnen?
Dass immer noch zum Beispiel noch eine dritte oder eine zweite Lehrkraft war und dann noch ein Schulbegleiter, der dann auch nochmal auf sie aufpasst, und aber ich finde sogar, das ist ein Vorteil jetzt für uns, wenn man immer noch mal eine oder zwei Erwachsene mehr hat, an die man sich wenden kann und auch nach Hilfe fragen. Und
fühlt ihr euch denn dadurch auch intensiver betreut? Also dürft ihr die auch mal ansprechen, die zusätzlichen Lehrkräfte?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel mal Probleme hat oder traurig ist, kann man sich immer noch mal an irgendeine Lehrkraft, die im Raum ist, oder an den Schulbegleiter wenden. Die wissen auch immer Bescheid und wissen, wie sie uns helfen können.
Wie ist denn das so in der Freizeit? Macht ihr was zusammen? Unternehmt ihr was zusammen?
Ja, also in den Pausen spielen wir ab und zu zusammen und ab und zu bin ich halt auch draußen.
Und so in der Zeit nach der Schule?
Da verabrede ich mich ab und zu und...
Hast du das Gefühl eigentlich, dass du Eigenschaften hast, wo du ganz besonders stark bist und die anderen dich so ein bisschen neidisch angucken?
Eigentlich nicht.
Wie seht ihr das?
Also es hat halt also keine Beeinträchtigung auf Sport oder so. Da ist ja auch so teils besser in den oder häufig besser als die anderen. Es hat halt nur teils eine Konsequenz aufs Lernen, aber da unterstützen wir dann auch halt. Aber im Sport ist er dann auch teils besser als die anderen dann.
Also wir haben ein Mädchen in der Klasse, die ist auch ein Inklusionskind, die braucht sehr viel Unterstützung. Aber im Sport war die in manchen Bereichen echt so gut, da haben viele von uns geguckt und gedacht, boah, wie macht die das?
Soweit also unsere Eindrücke aus der Helene-Lange-Schule in Oldenburg. Und nun wollen wir mal zusammentragen, was unsere Hörerinnen und Hörer bei dieser 10-Jahres-Bilanz zur Inklusion in Deutschland bewegt hat. Michael Röhl im Kölner Funkhaus, bitte.
Ja, Jürgen Wiebeke, wieder ganz unterschiedliche Aspekte von unseren Hörerinnen und Hörern, die ich ganz gerne natürlich zusammenfasse. Erstmal Kompliment auch für das Inklusionshotel Villa Stern und das Projekt insgesamt in Oldenburg. Auch verbunden mit der Hoffnung, dass in diese Richtung in Deutschland selber doch einiges mehr passiert. Und dann direkt damit aber verbunden mit dieser Hoffnung auch die Frage nach der Rentabilität. Wir haben gehört, was die geschützten Werkstätten betrifft, da muss nur ein Teil der Kosten tatsächlich auch selbst erwirtschaftet werden. Aber ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ist noch nicht ganz klar, wie sieht das dann bei solch einem Inklusionsmodell aus und Inklusionshotel, wie wir das mit der Villa Stern in Oldenburg haben, müssen die sich am Ende dann selber tragen. Hintergrund ist auch, dass durchaus das ein oder andere Beispiel eben kommt, dass solche Hotels dann auch geschlossen wurden, zum Beispiel auch ein Ausbildungshotel für Behinderte, weil es am Ende eben nicht rentabel war. Ein weiteres Stichwort, das kommt auch von Arbeitgebern, kommen, die durchaus Menschen mit Behinderung auch gerne integrieren würden in ihr Arbeitsleben, also auch inklusiv arbeiten wollen. Nämlich das sind die Behördengänge, das sind die Schwierigkeiten, wie es hier so schön heißt, mit dem ganzen Papierkram. Und da würden doch einige Hürden auch aufgebaut von Seiten der Behörden. Dann insgesamt zum Thema Inklusion vielleicht ein paar Stichworte. Wir sind noch lange nicht so weit, wie wir eigentlich sein müssen, dass überall auch Inklusion angekommen ist. Das ist immer wieder ein Hinweis, der auch von unseren Hörern und Hörern kommt. Und dann, wenn wir auf die Arbeitsbedingungen schauen, das ist ja der besondere Schwerpunkt heute auch in der Länderzeit, dann wirklich der Hinweis, die Arbeitsbedingungen werden immer schwerer und zwar für alle immer schwerer. Und das schützt, so hat jemand geschrieben, auch die Inkludierten nicht. Dann vielleicht auch nochmal der Hinweis, warum auch Menschen mit Behinderungen es so schwer haben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Da hat uns ein Integrationsassistent geschrieben, der einfach sagt, es gibt zwar eine Schulpflicht, aber es gibt keine Ausbildungspflicht und viele Betriebe können sich am Ende freikaufen, müssen nur nachweisen, dass sie auch Behinderte zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben und damit sei die Sache erledigt. Und er fordert zum Beispiel, dass es da auch feste Quoten gibt, damit auch Menschen mit Behinderung erstmal eine Chance auch auf dem ersten Arbeitsmarkt auch erhalten. Ja, und vielleicht als letztes doch noch ein, zwei Hörer, die auch ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben, sich vom Leben ausgeschlossen fühlen, hat zum Beispiel auch jemand geschrieben und der auch nochmal darauf hinweist, mit wie wenig Geld man dann als Mensch mit Behinderung auch in unserer Gesellschaft auskommen muss. Und vielleicht allerletztes Stichwort, der Blick ins Ausland. Schweden, Niederlande sind dann zum Beispiel auch genannt, wo das Miteinander auch in der Öffentlichkeit anscheinend wesentlich selbstverständlicher sein soll, als das bei uns der Fall ist.
Vielen Dank, Michael Röhl. Ich frage mal in die Runde hinein, gibt es jemanden, der oder die etwas über Auslandsbeispiele sagen könnte oder lassen wir das so stehen? Frau Unruh.
Ja, das ist in der Tat so. Wir machen ja gerade ein EU-Projekt mit den Niederlanden und Spanien. Wir entwickeln gemeinsam ein Ausbildungskonzept für Mitarbeiter mit Behinderung in der Gastronomie. Und da ist es in der Tat in den Niederlanden schon so, dass die da eine viel höhere Akzeptanz haben, auch Menschen mit Behinderung am ersten Arbeitsmarkt zu beschäftigen.
Jetzt ist die Frage gestellt worden nach der Rentabilität. Und dann bin ich nochmal, Frau Vogt, bei Ihnen in der Seifenwerkstatt und Herr Renken bei Ihnen in der Fahrradwerkstatt. Also mit welchen Maßstäben gehen Sie ran oder müssen Sie rangehen?
Wir rechnen natürlich schon auch das Produkt aus. Also ich gucke, welche Rohstoffe in einem Stück Seife verschwinden. Ich gucke, wie ich einkaufe. Ich muss natürlich sehen, dass das mit der Kohle irgendwie passt und dass das Produkt am Ende einen Preis hat, was auch vom Endverbraucher noch tragbar ist. Das kommt natürlich hinzu, weil Teile von dem, was wir produzieren, müssen wir erwirtschaften.
Ja, aber wir haben ja vorhin von Frau Unruh gehört, 75% kommen aus öffentlichen Mitteln, von der Sozialversicherung, von der Arbeitsagentur. Die anderen 25% werden hier am Ort erwirtschaftet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jede Werkstatt die gleichen 25% schaffen muss. Das wird ja sehr unterschiedlich sein.
Ich kann ja nur von meiner Seifenwerkstatt jetzt erstmal sprechen. Da scheint es zu funktionieren, in anderen Werkstätten auch. Aber wir sind ja auch eine Mischkalkulation ein Stück weit. Und bei einigen sind die Anschaffungen wahrscheinlich viel höher an Maschinen, an was auch immer. Und bis ein Produkt hinten rauskommt, was vertriebsfähig ist, ist der Aufwand viel höher. Und trotzdem findet der gleiche Betreuungsaufwand statt und dergleichen mehr. Insofern sind wir alle Kollegen untereinander und funktionieren auch zusammen.
Herr Renken?
Ja, eigentlich ähnlich wie in der Seifenvilla. Bei uns ist es so, wir haben einen kleinen Vorteil. Es gibt empfohlene Verkaufspreise bei den Ersatzteilen, an die wir uns halten, weil wir auch einfach den Fahrradmarkt hier in Oldenburg nicht irgendwie durch Dumpingpreise beeinflussen möchten. Wir wollen auf Augenhöhe mit den anderen arbeiten. Bei mir oder bei uns in der Fahrradwerkstatt ist es eher der Fall, dass wir öfter dann vielleicht mal die länger gebrauchte Zeit nicht in Rechnung stellen, weil das an uns vielleicht gelegen hat, dass es länger gedauert hat. Das hätte vielleicht in der gleichen Zeit gelöst werden können wie in einer anderen Fahrradwerkstatt. Dadurch, dass wir einfach teilweise ein bisschen langsamer funktionieren, hat es länger gedauert. Und das muss der Kunde dann nicht extra bezahlen.
Mhm. Aber dann wollen wir natürlich die Frage nach der Rentabilität, Frau Jansen, auch auf Ihr Hotel beziehen. Gerade weil es ja den Hinweis gab, dass an anderen Orten das nicht immer geklappt hat mit diesem Modell Inklusionshotel.
Das kann natürlich gut sein. Hier ist es natürlich so, wir müssen uns natürlich selber tragen. Also wir müssen natürlich schon Gewinne erwirtschaften. Wir müssen halt immer gucken, dass wir einen guten Tagesumsatz haben, haben uns natürlich auch ein Ziel gesetzt, was wir täglich so gerade im Café auch erwirtschaften wollen und gucken halt auch immer, dass wir zum Beispiel den Umsatz der Übernachtungen für jedes Jahr noch mal ein bisschen verbessern. Also da hat man ja auch sehr gute Statistiken in einem Hotel, wo man halt genau sehen kann, was hatten wir letztes Jahr im Februar, was haben wir dieses Jahr, wie können wir das verbessern. Genau.
Gut, aber trotzdem gibt es ja noch Unterstützung über das rein marktwirtschaftliche hinaus. Wenn man hier reinkommt, sieht man zum Beispiel so ein Schild von der Aktion Mensch.
Das ist natürlich richtig. Also die Aktion Mensch hat uns natürlich unterstützt. Für die ersten 5 Jahre ist das so und danach müssen wir uns natürlich selber tragen. Genau. Ja.
Jetzt war der Hinweis, Arbeitgeber könnten stöhnen über Papierkram und das sei eine Hürde, um jemanden einzustellen. Frau Meyer-Renschhausen, ich glaube, das ist Ihr Ding.
Ja, doch, ich glaube schon, dass es bürokratische Hürden gibt und dass die irgendwie gerade für Arbeitgeber erstmal sehr groß wirken. Aber ich denke auch, dass es genügend Menschen gibt, die in diesem Bereich unterstützen würden. In unserem Fall jetzt in einer Baumhauswerkstatt wäre ich die Person. Ich begleite ja unsere Mitarbeiter auf den Praktikumsplätzen und berate da auch die Arbeitgeber und würde auch jeglichen Weg begrüßen und unterstützen, wenn es irgendwie weitergehen könnte, wenn sich ein Außenarbeitsplatz entwickeln könnte oder wirklich ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz und würde da natürlich auch bei den ganzen bürokratischen Anliegen helfen, die notwendig sind. Und weiterhin gibt es ja auch in anderen großen Werkstätten wirklich Qualifizierungs- und Vermittlungsdienste. Das sind dann Kollegen, die wirklich nur für diesen Bereich zuständig sind, und um Arbeitgeber zu informieren und zu unterstützen.
Also würden Sie in der Summe sagen, das ist eine Schutzbehauptung?
Ja. Also in jedem Bereich gibt es bürokratische Hürden, aber ich denke, die sind wirklich zu überwinden, weil es die Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen.
Es könnte ja was ganz anderes sein, nämlich die Sorge, dass man in der Krise einen Menschen mit Behinderung schwerer wieder los wird als andere.
Ja, das glaube ich schon, dass das für viele eine Sorge ist. Aber auch in dem Bereich gibt es ja so viele Möglichkeiten und Unterstützungsangebote. Es gibt Integrationsfachdienste, die immer wieder sich darauf berufen, dass sie bei Schwierigkeiten da sind, und auch wir Kollegen aus den Werkstätten.
Mhm. Ja, so richtig ermutigen klingt das jetzt noch nicht, was wir hier in den letzten 2 Minuten gesagt haben, Frau Unruh.
Ja, das ist in der Tat so. Da muss es noch mehr Bewegung geben. Da bin ich ganz bei Frau Multhaupt. Es muss beide Wege müssen verfolgt werden. Die Arbeitgeber müssen mehr Mut kriegen. Das hat ja auch was mit gesellschaftlicher Situation zu tun. Werden auch Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft genommen? Und das andere ist, dass die Werkstätten noch mal mehr Arbeitsplätze schaffen müssen, die ganz nah am ersten Arbeitsmarkt sind. Also ich denke, es muss zwei Bewegungen geben. Und natürlich finde ich auch, es ist eine...
Was war die zweite Bewegung? Das müssen wir noch mal genauer verstehen.
Also die erste Bewegung ist, die Arbeitgeber am allgemeinen Arbeitsmarkt müssen mutiger werden, Menschen mit Behinderung aufzunehmen, denen Platz zu geben. Und die andere Bewegung muss auch sein, dass Werkstätten mehr Arbeitsplätze schaffen, die auch im Dienstleistungsbereich vielleicht liegen, die näher sind am allgemeinen Arbeitsmarkt. So wie unsere Fahrradwerkstatt ist ein klassisches Beispiel dafür. Da kommen Menschen hin, Bürger hin, die das erleben. Menschen mit Behinderung können eine wichtige Dienstleistung erbringen. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erfahrung, die man nicht unterschätzen darf, dass es auch da eine wichtige Bewegung geben muss. Und ich finde natürlich auch, dass Menschen, die in der Werkstatt arbeiten, auch einen anderen Lohn kriegen müssen. Natürlich finde ich das. Aber wir können das nicht aus dem, was wir erwirtschaften, finanzieren. Ich finde, dass die Beschäftigten mit Behinderung eigentlich diese Transferleistung nicht mehr kriegen müssen. Es kann nicht angehen, dass Menschen, die 40 Stunden arbeiten, Sozialhilfe, Grundsicherung bekommen und bei uns nur ein kleines Gehalt. Eigentlich müsste diese Transferleistung als Gehalt ausgezahlt werden, sodass die Werkstatt ein Gehalt, ein vernünftiges Gehalt, wovon Menschen auch leben können, ausgezahlt werden kann.
Gut, dass Sie das ansprechen, denn wer hier arbeitet, bekommt wie viel?
Also hier im Hotel ist es natürlich allgemeiner Arbeitsmarkt. Hier bekommen Sie natürlich vernünftige tarifliche Gehälter. Da sind wir ja auch zu verpflichtet und das wollen wir ja auch. Das ist ja Sinn dieses Unternehmens. Und das ist dann natürlich abhängig davon, wie viele Stunden die Mitarbeiter hier arbeiten.
Aber jetzt brauche ich eine Zahl.
Also eine klassische Zahl, sag ich mal, jemand bei 38 Stunden im Housekeeping kriegt so ungefähr 1.950 Euro.
Und bei Herrn Renken in der Fahrradwerkstatt?
Das ist auch leistungsabhängig, aber ich würde mal sagen, einer, der da gut arbeitet, der kriegt ungefähr 160 Euro im Monat. Der kriegt dann natürlich die Grundsicherung dazu. Aber das ist eben das Problem. Ich finde, jemand, der bei Herrn Renken 40 Stunden oder 38 Stunden arbeitet, der darf nicht Grundsicherung kriegen müssen, sondern dieses Grundsicherung, die Transferleistungen müssten als Gehalt ausgezahlt werden, damit die Menschen, die in der Werkstatt arbeiten, auch ein Gehalt kriegen können.
Wir müssen noch mal über das Geld sprechen, Herr Renken. Das ist ja hochinteressant. Denn wenn Ihre Leute, und Frau Unruh hat ja gesagt, wenn jemand gut ist, gibt es 160. Vieles in der Arbeitswelt da draußen, wenn ich das so formulieren darf, funktioniert natürlich auch über Bezahlung als Motivationsspritze. Womit motivieren Sie denn, wenn es jetzt um 150 oder 160 Euro im Monat geht?
Ja, das schafft man eigentlich immer nur durch Begeisterung halt für die Arbeit. Einfach die Begeisterung für das Fahrrad, die wir halt auch ausleben, indem wir auch mal Sachen ausprobieren, die normalerweise nicht möglich wären, indem man einfach mal ein verrücktes eigenes Fahrrad kreiert mit vielleicht Speichen, wie man sie konventionell nicht einspeichen würde. All das sind so Dinge und auch immer natürlich der Ausblick auf vielleicht doch irgendwann den ersten Arbeitsmarkt. Also das ist auch mein täglicher Kampf. Ich möchte auch gleich gerne wieder zurück, weil ich muss noch ein Telefonat führen. Es geht wieder um einen Praktikumsplatz.
Und, Sie sind in 3 Minuten erlöst.
Und da hofft man natürlich, dass irgendwann dann eine Vermittlung stattfinden kann.
Ja, also wenn es darum geht, dass Sie jemanden heute vermitteln, dann auf Wiedersehen, Herr Renken. Schön, dass Sie da waren. Dann können Sie jetzt schon los. Aber Frau Vogt, wir haben es ja jetzt zuletzt immer so dargestellt, als ob sehr viele von denen, die jetzt bei Ihnen arbeiten, keinen dringlicheren Wunsch hätten, als in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Ist das eigentlich so?
Ich würde das so tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, die Angst ist ziemlich groß. Also bei vielen sehe ich durchaus Fähigkeiten, das auszuprobieren, aber man müsste die richtige Lücke auch finden auf dem ersten Arbeitsmarkt. Den Ausschnitt einer Tätigkeit, der dem Menschen entspricht. Das macht es, glaube ich, schwierig. Und bei uns ist es so, dass sie sicher sind in dem, was sie tun und dass die Kontrolle immer noch mal da ist im Zweifelsfall. Und wir natürlich auch ein schönes Produkt auf den Markt bringen wollen, was Menschen kaufen wollen, was Menschen haben wollen. Und da sind meine Frauen auch stolz auf das, was sie tun.
Ja, das ist nämlich das, was mir durch den Kopf geht. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ob ich bei Ihnen Seife koche oder woanders den Hof kehre, dann könnte die Entscheidung alle nicken. Interessant.
Ja, das ist ja im Grunde das, was Frau Unruh schon zum Anfang gesagt hat. Ob es nicht besser ist, einen schönen Arbeitsplatz in einer Werkstatt zu haben, eine sinnvolle Tätigkeit dort zu machen, tolle Produkte herzustellen, eine schöne Seife, als genau vielleicht irgendwo auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Nische zu finden und dann wirklich nur den Hof zu kehren, wo man vielleicht den ganzen Tag alleine ist und nur mit den Blättern reden kann.
Das war jetzt gegriffen von mir, aber das kommt in der Realität vor?
Ja, das kommt vor, weil es dann oft sich so um Nischenarbeitsplätze findet und dann muss natürlich genau geguckt werden, welche Fähigkeiten liegen vor und dann sind es oft Hilfstätigkeiten. Ja.
Heute in 10 Jahren, wenn wir dann fragen, Inklusion in Deutschland nach 20 Jahren, was ist dann anders als heute?
Ich hoffe, dass es dann mehr Inklusionsbetriebe wie dieses Hotel geben wird, weil das ist ja für mich so ein bisschen die Zukunft, diese Inklusionsbetriebe mehr und mehr aufzubauen. Und ich finde, das sollte auch ein Auftrag der Werkstätten sein, dass die Werkstätten selber Inklusionsbetriebe aufbauen. Und natürlich sollen die Arbeitgeber sich weiter öffnen. Also Inklusion ist ein Prozess und der braucht seine Zeit, das ist so.
Und wenn es nicht das Hotel ist, spinnen Sie einen Moment, was könnten das noch für Betriebe sein, die für dieses Feld geeignet sind?
Also Gastronomie ist natürlich auf jeden Fall geeignet. Wir haben auch überlegt, ob wir sowas machen, dass wir auch im Bereich von Secondhand-Kleidung gehen, also dass wir da was aufbauen. Also, es gibt viele Möglichkeiten.
Schöner Schlusssatz hier aus Oldenburg, aus der Villa Stern. Die Länderzeit war das, 10 Jahre Inklusion in Deutschland. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich und dankt.